Herzlichen Dank für die Einladung. Unter- oder Oberägeri oder Ägeri allgemein ist für mich so ein Ort, wo ich zur Ruhe komme. Ich bin eben hier im Ländli, ich bin gestern auch im Ländli gewesen, der Blick auf den See, in die Berge. Das ist besonders hier oben. Ich gratuliere allen, die hier oben wohnen. Das ist ein Ruheort und ein Kraftort sondergleichen. Wenn ich seit ein paar Wochen lese ich das Buch von Jona. Und ihr habt einen Satz, den ich Jona gerne sagen würde, wenn ich könnte. Gottes Liebe lässt sich nie aufhalten. Und über das werden wir ein bisschen nachdenken in dieser Predigt. Gottes Liebe lässt sich nicht aufhalten. Selbst durch Versager nicht. Und auch für solche, die durch einen Fisch gefressen werden, nicht. Und auch der solche, die wie Ninive versagt haben, lässt er sich nicht aufhalten. Ja, wenn ich über das Buch Jona nachgedacht habe, auch über Erweckung nachgedacht. Das ist eine ganz besondere Situation, 120'000, so von gross wird Ninive beschrieben, im Jona 4. Wenn man die Archäologie nimmt, reden sie davon, dass Ninive 400'000 Leute hatte, eine riesige Stadt, und die ganze Stadt ist umgekehrt, Erweckung. Ich habe ab und zu Erweckungen studiert, da in der letzten Zeit immer wieder. Was uns auffällt, dass es, wenn man die modernen Erweckungen nimmt, dass es immer so ein bisschen ähnliche Anzeichen gegeben von der Erweckung. Es hat eine Gruppe gegeben, die voraus gebetet hat, ähnlich wie oder gewartet hat, Apostelgeschichte 2. Es hat eine Gruppe gegeben, die besondere Zeichen Gottes erlebt hat. Es hat eine Gruppe gegeben, die sich überführt hat, gefühlt von der Sünde und Buss da hat über die Trennung, die sie gemerkt haben von Gott. Und das sehr bewusst auch ganz öffentlich da haben und umgekehrt sind. Und er ist gleichzeitig ein ganz grosses, tiefes Wissen gewachsen, dass Gott über allem steht. Und dass man ihn vor allem so fürchten und ihn vor allem so anbeten. Das ist aus der Apostelgeschichte, moderne Erweckung, 1910 bis 1920, Erweckung im Emmental. Das war so viel stark gewesen, wie die Leute durch den Wald gelaufen sind. Wenn der Wind durch die Bäume gezogen ist und das Rauschen der Blätter sie gehört haben, dass sie gesagt haben, das ist das Reden vom Heiligen Geist. Und dann sind sie zum Pfarrer und gesagt, wir müssen Buße tun über unsere Sünde. Und dann sind im Emmental ganze Dörfer zum Glauben gekommen. Unter anderem ist dann ein FG im Emmental wahnsinnig gewachsen und ganze Verbände, Freikirchenverbände, sind damals entstanden im Emmental. Die so ein Wissen gehabt, oder eine Erkenntnis gehabt, dass Gott redet, dass das wie in einer Art und Weise zu ihnen geredet hat, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Als der Fritz Berger im Restaurant das Reden Gottes gehört hat und gemerkt hat, dass das ihn angeht im Restaurant, wohlverstanden beim Saufen, hat das Reden Gottes so stark in sein Herz geredet, dass er sich in dem Moment bekehrt hat, in dem Restaurant. Und er hat 7 Tage nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken, weil das so erfüllend war, Jesus zu erleben. Dass er 7 Tage lang oder eine Woche, ich weiß nicht genau, wie lange es gegangen ist, einfach vergessen hat, zu essen und zu trinken. So bewegt hat ihn das. Und er hat die ganze Verwandtschaft, die ganze geografische Züge im Emmental zum Glauben gekommen. Grosse Sündenerkenntnis unter den Gläubigen. Gottlosigkeit hat die Menschen, die Gott nicht kennt, so geschmerzt, dass sie von selber in die Küche sind und sie fragen, wie dass sie umkehren können. Die Opferbereitschaft der Gläubigen und die Einheit unter den Gläubigen, das waren so Zeichen, die damals entstanden sind. Bill Bright hat das untersucht von Campus für Christus, für die Erweckung in Wales, die Erweckung auf den Hybriden in Indien, in Nordamerika, sie waren immer diese Zeichen. Grosse Gebetshaltung, grosser Hunger und Sehnsucht nach dem Reden Gottes. Und dann Zeichen Gottes in ganz, ganz starker, übernatürlicher Natur. Buss über das, was man gesündigt hat, dass man Gott ausgeschlossen hat aus seinem Leben. Und ein öffentliches Bekunden und ganz grosse Leidensbereitschaft daraus. Und jetzt schauen wir ins Buch Jona rein und da sehen wir nichts von diesen Zeichen. Wir sind gern sehr gut, alles zu systematisieren. Und Gott ist gern sehr gut, seine Liebe zu zeigen. Das beruhigt mich immer, weil ich denke, manchmal hat die Erweckung wahnsinnig nötig. Und das stimmt wirklich auch, wie es mit der Not, dass es einen Aufbruch gibt. Und Gott kann das. Gott lässt sich durch nichts aufhalten. Und ich möchte das Kapitel 3 lesen, nur die ersten paar Versen. Ich werde auch über die ersten paar Versen etwas sagen. Jona 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor dem König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sich nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und denn jeder bekehre sich von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt es Gott sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ungeheuer starke Passage. Kein vorbereitendes Gebet, keine Gebetsgruppe in Ninive, die sich sehnsüchtig nach Erweckung gesehnt hat, keine Bußfertigkeit und nicht einmal einer, der unbedingt will, dass sich Ninive bekehrt. Und trotzdem hat sich 400'000 Menschen zu Gott hergewandt. Was für eine Geschichte. Ich fange an mit den ersten 2 Versen, ich lese die nochmal. Da sprach Gott ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Was mir hier entgegenkommt, ist eine wahnsinnig grosse Vertrautheit von Gott mit dem Jona. Ich bin schon seit manchem Jahr oder manchem Jahrzehnt Leiter von ziemlich grossen Teams, grossen Verbänden. Und eins weiss ich, dass wenn Leute versagen in ihrer Leitungsposition, dass sie ganz selten eine zweite Chance bekommen. Und sowieso ganz selten eine zweite Chance bekommen, in der gleichen Position gerade wieder einsteigen dürfen. Und hier heisst, zum zweiten Mal redet der Gott zu Jona und gibt ihm den haargenau gleichen Auftrag, dem Versager, der nach Tarsis geflohen ist und ihm einen Fisch hat. So ist Gott. Das stört unser Versagen nicht. Und ich möchte gerne, dass uns das bis Zinnenstab, zu Teufstab, unser Herz tröpfelt. Gott hat kein Problem mit unserem Versagen. Er setzt hier der Jona zum zweiten Mal ein. Und was mir noch entgegenkommt in dem, normalerweise ist es so, in der Bibel mindestens, wenn Leute versagt haben, dass sie Gott suchen muss. Adam und Eva mussten suchen, die haben sich versteckt im Paradies. Der Petrus musste suchen und so weiter. Und hier sieht man etwas von der Vertrautheit, dass Gott dem Jona gleich begegnen kann, dass er ihn, trotz ihrer Flucht nach Tarsis nicht so viel hat gehen, dass er Gott nicht erreicht. Tiefe Vertrautheit zwischen Gott und ihm. Und er kommt die Verantwortung. Gang nach Ninive. Und jetzt können wir sagen, ja, der Auftrag ist zu riesig. Und da war es wieder im Jona. Wir sehen es in Kapitel 4, wie es wieder in diesem Auftrag war. Mit dem Auftrag kommt immer Kraft. Das ist eine zweite geistliche Weisheit. Gottes Liebe lässt sich nicht stoppen. Mit dem Auftrag kommt immer Kraft. Und sie kommt erst dann, wenn du gehst. Sie kommt dann, wenn du den Auftrag umsetzt. Sie kommt nicht vorrätig im Voraus. Das hätte ich mir manchmal so gern. Mir hätte ich manchmal gern Kraft für die ganze Corona-Situation zu lösen und zu meistern, schon im Voraus. Aber die kommt erst, wenn du gehst. Die kommt erst, wenn du den Auftrag wahrnimmst. Einige von uns haben den Auftrag bekommen, zu Kindern zu schauen. Einige von uns haben den Auftrag bekommen, verantwortungsvollen Job zu haben, verantwortungsvolle Lehre zu haben,
wo sie Verantwortung haben für Menschen, sei es im Spital oder in der Schule oder wo immer. Mit diesem Auftrag kommt Kraft. Anderen hat er den Auftrag gegeben, wie Jona zu predigen, zu Ninive, und dann kommt Kraft. Das ist eine Weisheit, die wir immer wieder mitbekommen. Dass Gott den Auftrag gibt und er auch Kraft dazu. Und der Jona macht sich auf den Weg. Aus dem Umfeld, wo die Ansprache kommt, kann man davon ausgehen, dass er ziemlich weit noch hat bis nach Ninive. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau nachgeschaut. Ich meinte, dass es 1000 Kilometer sind zwischen dort, Tarsis und dort, wo er gewohnt hat, und dort, wo Ninive ist, 1000 Kilometer Fussweg. Das ist manchmal gut, wenn man vor dem Auftrag eine lange Fussstrecke hat, damit man sich ein bisschen gewinnen kann, einen Auftrag, und merkt, dass die Kraft Gottes dabei ist. Das ist manchmal eine grosse Hilfe. Darum schicken wir unsere Kinder ja auch in die Lehrjahre. Und nicht direkt im Berufsalltag, sondern sie haben eine gewisse Zeit, die sie lernen dürfen, bis sie dann die ganze grosse Verantwortung haben in einem Job. Was für eine Aufgabe hat der Jona gehabt? Er hat nach Ninive müssen. Ninive ist nicht die Hauptstadt von Syrien, was aber ist eine ganz grosse feindliche Stadt. Es ist, meinte ich, wenn ich es richtig habe, der einzige Prophet in Israel, der je geschickt worden ist in ein heidnisches Gebiet, um ein Volk, das Gott eigentlich gar nicht angebetet hat. Also das ist ganz besonders im Alten Testament, hier, was passiert mit dem Jona. Und er geht auch nicht in die Hauptstadt, sondern Ninive ist nicht die Hauptstadt von Syrien, sondern das religiöse Zentrum, und dort geht er her. Wenn ich mir das so vorstelle, ihr müsst das Bild vorstellen, was er hatte über das Volk. Aus seiner Sicht waren das Hunde, die Syrer. Also irgendwo ein Untervolk aus seinem jüdischen Gepräge her. Es waren die, die Gotteslästerer waren, seiner militärischen Feinde. Und zu denen muss er. So menschlich gesehen, die 1000 Kilometer, die er gelaufen ist, hat er wahrscheinlich innerlich zwischendurch ein bisschen gekötzelt und denkt, wow, was mutet mir Gott auch zu? Hoffentlich ist er denen nicht gnädig. Wenn der denen gnädig ist, was passiert denn mit Israel? Oder man muss es auch strategisch sehen. Darum sieht man in Kapitel 4, was er macht. In Kapitel 4 hockt er ja außerhalb von Ninive und so Hände reiben und denkt, jetzt schaue ich zu, wie Gott das Volk vernichtet. Und Gottes Liebe lässt sich eben nicht aufhalten. Der Jona kommt nach Ninive. Und er wird im Grösse von der Aufgabe erst richtig so bewusst. In Vers 4 heisst es, Ninive aber war eine grosse Stadt, vor Gott 3 Tagesreisen gross. Und jetzt müssen wir wieder verstehen, was für eine Änderung passiert ist. In Kapitel 1 heisst es, es war eine böse Stadt. Und hier in Kapitel 3 heisst es, es war eine grosse Stadt vor Gott. Es ist eine Änderung passiert zwischen Kapitel 1 und Kapitel 3. Das ist manchmal gut, wenn wir so einen Auftrag bekommen, wenn wir diese Änderung mitbekommen. Die Änderung ist von, der Auftrag ist ein bisschen böse, ist ein bisschen gross, ist ein bisschen uns zuwider. Und in Kapitel 3, 1000 Kilometer später, ist der Auftrag, es ist eine grosse Stadt vor Gott. Merke ich den Unterschied im Vokabular, das hier geäussert wird. Ninive drückt Gott hier aus in Kapitel 3, auch wenn die Gott nicht dienen haben, auch wenn die eigentlich das Gericht verdient hätten, ist es die gleiche Stadt, die mit Gnade verdient. Eine Stadt, die Gottes Liebe verdient. Und mir ist das wichtig, dass wir das begreifen, auch für unsere Umgebung, für die Menschen, die wir mit ihnen zu tun haben. Wir nehmen manchmal wahr, was die Menschen ohne Gott versagen. Manchmal sehen wir es auch als das, dass es böse Menschen sind. Kapitel 3 sagt uns hier bei Ninive, es ist eine Stadt vor Gott. Es sind Menschen, die von Gott geliebt werden. Es ist ein grosser Wechsel passiert in der Sichtweise, wie das der Jona Ninive, die grosse Stadt, gesehen hat. Warum gerade Ninive? Es war das religiöse Zentrum von Assyrien, das Zentrum, das sie ihre Götter anbetet haben, das religiöse, die religiöse Influencer-Stadt. Wir können es vergleichen vielleicht mit London von heute oder mit New York, einfach mit Städten, die einen grossen Einfluss auf viele Leute und auf grosse Umgebung hatten. Spannenderweise ist es nie. Obwohl sie eine böse Stadt genannt wird in Kapitel 1, wird es ähnlich wie Sodom und Gomorra oder wie Babylon später als Zeichen gebraucht für einen Inbegriff von diesen Städten, die abgefallen werden. Sie verschwindet dann wieder nach Jona und hat nie mehr die Auswirkung, wie es zum Beispiel Babylon hat oder Sodom und Gomorra. Gehen wir weiter. Und als Jona anfing, in Vers 4, und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und deine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jona geht aus dem Tag rein und er fängt an zu predigen. In der Zeit von damals, wo das war, war die Städte ein Ort von der Sicherheit, ein Ort, wo man sich mehr Zukunft ausgerechnet hat als auf dem Land. Man war in der Stadt nicht so abhängig von den Jahreszeiten und dementsprechend auch nicht so abhängig von Regen, von Sturm, von Sonne. Es war darum besonders, in der Stadt zu leben. Es war ein Ort von der Sicherheit. Die Menschen haben sich in der Stadt gesammelt, um sicher zu sein, um Glück zu finden und auch um Vergnügen zu finden. Das war schon früher so, ist ja heute nicht anders, dass man sich manchmal auch wegen dem in der Stadt sucht. Und was sagt jetzt der Jona diesen sicherheitsbedürftigen Leuten? Und das ist ganz spannend und ist wichtig, wie wir mit Leuten reden, die Gott noch nicht im Herzen tragen. Er erzählt ihnen nicht ihre Sünden. Er erzählt ihnen nicht, wie abgefallen sie vor Gott sind. Sondern sagt ihnen, eure Zukunft ist gefährdet. Ihr habt nur noch 40 Tage zu leben. Ich möchte jetzt eine kurze Bewertung von Corona machen. Ich habe kürzlich im Interview gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Corona gekommen ist. Das weiss ich gar noch nicht. Ich habe einen Haufen Briefe bekommen, wo mir gesagt haben, warum Corona gekommen ist. Ja, dann freundlich geantwortet, diesen Leuten. Was ich aber sehe, ist, dass mit Corona unsere Zukunft gefährdet ist. Und zwar die gesundheitliche, die wirtschaftliche und die beziehungsmässige. Und darum ist immer im Alten und im Neuen Testament Krankheit so wie ein Megafon Gottes in unsere Zeit hinein. Eure Zukunft ist gefährdet. Wir müssen Corona lernen verstehen als ein Weckruf Gottes, deine Zukunft ist gefährdet. Darum haben die Leute auch so wahnsinnig Angst. Weil sie merken, mit diesem Virus ist unsere Zukunft gefährdet. Und das ist das, was der Jona hier in dieser Zeit in Ninive sagt. Eure Zukunft ist gefährdet. Er macht ihnen kein schlechtes Gewissen. Er sagt einfach eine Tatsache. Deine Zukunft ist gefährdet. Wenn ihr nicht umkehrt, in 40 Tagen geht ihr unter. Geht ihr kaputt und dann greift Gott ein. Menschen werden hier in ihrem Sicherheitsglauben angesprochen, weil sie meinen, mit ihrer Gegenwart, mit ihrem Leben in der Stadt, sind sie sicher für die Zukunft. Und das greift Gott hier an. 40 Tage ist im Alten und im Neuen Testament häufig ein Zeichen für Überprüfung, dass Gott etwas überprüft. Er hat das gemacht, als er Jesus in die Wüste geschickt hat, 40 Tage, als er einen Tief ausgesetzt hat und überprüft hat, kann Jesus den Anfechtungen widerstehen? Kann Jesus der Anfechtung vom Wohlstand? Kann Jesus der Anfechtung von Habgier? Kann Jesus der Anfechtung von der Macht widerstehen in diesen 40 Tagen? Und das Gleiche macht er hier. Die 40 Tage sind ein Zeichen der Überprüfung. Ihr habt Zeit, zu schauen, ob das, was ihr in eurer Gegenwart denkt, glaubt und gelebt habt, lenkt für eine lange Zukunft hin. Und das ist das, was Gott hier überprüft. Ein starkes prophetisches Wort. Eure Zukunft ist gefährdet. Und als ich das gelesen habe, denke ich, ja, das werde ich zu meinem Herzen auch sagen. Das werde ich zu meinem Herzen sagen. Baue ich mein Leben auf Gott, baue ich mein Leben auf Gott in den Situationen, was darauf abkommt, damit meine Zukunft nicht gefährdet ist. Meine Zukunft wird nicht besser, wenn wir einen Impfstoff haben. Meine Zukunft wird nicht besser, wenn wir eine Lösung haben, um mit diesem Virus richtig umzugehen. Sondern meine Zukunft wird besser, wenn ich mich ganz auf Gott verlasse. Und das spielt bei Leben oder Sterben nicht so eine grosse Rolle. Weil ich schlussendlich auf Gott mein Leben baue. Wie hat das Gott gemacht im Verlauf der Geschichte? Das Sagen, dass die Zukunft von uns Menschen gefährdet ist. Ich möchte das zeigen anhand von der nachbiblischen Zeit. 100 nach Christus, also so, der Alex kann mich dann korrigieren, weil das, Jahreszahlen sind bei mir ein bisschen gefährlich, weil man Zahlen nicht kann merken und ich meistens frei rede, dann könnte es ja auch manchmal neben durchgehen. 100 nach Christus war so die Zeit gewesen, wo die ersten Gemeinden, also nicht die ersten, sondern die zweiten, dritten Gemeinden gefährdet waren, ob sie Gott wirklich als Sockel und als Fundament und als Ausrichtung für ihren Gemeindealltag haben. Wir haben die beschrieben, die Gemeinden in der Offenbarung mit diesen 7 Gemeinden. Eine einzige von diesen 7 Gemeinden ist vollumfänglich gut unterwegs. Alle anderen sind höchst gefährdet, eine positive Zukunft zu haben. Ihre Zukunft ist wirklich gefährdet. Wenn man Laodicea liest oder die anderen Gemeinden liest, sieht man, sie haben so viele Sachen reinkommen in die Beziehung zu Gott, dass ihre Zukunft wirklich gefährdet ist. Und dann schickt Gott Johannes der Seher und lässt die Offenbarung schreiben. Die Offenbarung ist ein ganz starkes Buch, um zu zeigen, eure Zukunft ist gefährdet. Richtet euch wieder ganz neu nach Gott aus. Die Offenbarung ist nicht geschrieben worden, damit wir akribisch schauen, wann kommt der Antichrist und wie passt das zusammen und so weiter überhaupt nicht. Sondern es ist ein Weckruf an uns Christen. Ein Weckruf an uns Christen, ganz auf Gott zu bauen. Es ist ein Weckruf an die erste Gemeinde oder die zweite Gemeinde oder die Drittgenerationsgemeinde, die es damals schon gegeben hat. Ein Weckruf, sich ganz auszurichten und zu schauen, bauen wir unser Gemeindeleben ganz auf Gott? Ist das der Sockel? Ist das Fundament vom Evangelium der Sockel von unserer Gemeinde? Und der Auftrag, den wir haben, Menschen zu erreichen für das Evangelium, das, was wir leben in der Gemeinde. Darum ist die Offenbarung geschrieben worden. Weckruf, eure Zukunft ist gefährdet. Baut wieder ganz auf Gott. Wir kommen zum letzten Punkt. Wir lesen in Kapitel 3, dass der König die Botschaft ernst nimmt. Also das Volk nimmt die Botschaft von Jona ernst, das Volk kehrt um und er hört die Botschaft der König und er ruft zu einer Busse auf, die sogar Tiere beinhaltet. Also selbst Tiere müssen umkehren. Das ist schon Wahnsinn. Er verlässt seinen Thron, legt sein Purpurgewand ab, hüllt sich in Sack und Asche. Das mutet für unsere Demokratie manchmal ein bisschen komisch an. Aber wir brauchen das Vorbild von unseren Regierungsleuten. Johannes hat es vorhin schon erzählt, wir haben im Mai als Religionsvertreter, das sind glaube ich 8 Personen gewesen, haben wir ein stündiges Gespräch dürfen haben mit dem Alain Berset, dem Bundesrat für Gesundheit. Und eine Begebenheit vergesse ich nie mehr, glaube ich, in meiner ganzen Leitungstätigkeit, was sich der Bundesrat Berset vor uns entschuldigt hat, dass er Gottesdienste mit dem Lockdown gestrichen hat. Und er hat dann erzählt, was das für ihn gemacht hat, als Katholik, der nicht mehr so häufig in die Kirche geht, aber eben zwischendurch noch geht. Und trotz, dass er der sozialdemokratischen Partei angehört, das für ihn wichtig ist. Und er sich entschuldigt hat, dass er in dem Sinn die Religionsfreiheit nicht in dem Sinn können gewährleisten und uns eingeschränkt hat in der Lockdown-Situation. Das war ein ganz besonderer Augenblick. Oder gestern, als der Regierungsrat Schneck, der ist zuständig für den Kanton Bern, für die Gesundheitsdirektion, einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, sich wieder entschuldigt hat, auch wieder, weil wir im Kanton Bern haben wir nur noch eine 15er-Grenze, wie viele Gottesdienste dürfen besucht werden. Ich glaube, dass Gott etwas ganz Besonderes macht durch diese Zeit. Und es ist für uns Christen ein Weckruf. Ein Weckruf, daher zu sagen, unsere Zukunft ist gefährdet. Wir vertrauen Gott, damit wir eine Zukunft haben. Und ist für mich ein Aufruf, zu beten, damit unsere Regierungsleute umkehren können. Zu beten, dass die Schweiz umkehrt. Zu beten, dass wir Ninive erleben in der Schweiz. Das ist das, was ich bete in dieser Zeit, häufig. Dass wir Ninive erleben, dass das bei uns passiert. Wir erleben das weltweit zur Zeit. Ich habe vor ein paar Wochen telefoniert, also eine Videokonferenz gehabt mit einem Partnerverband in Nordindien. Das heisst im Neuesten einem Partnerverband in Nordindien. Und das ist Wahnsinn, da kommen Dörfer zum Glauben jetzt. Trotz Lockdown, die haben nicht genau die gleichen technischen Hilfsmittel wie wir. Also es ist manchmal schwierig, mit ihnen Videokonferenzen zu führen, weil sie immer wieder rausgehen. Aber sie nehmen das wahr mit Telefon, mit WhatsApp, wie immer sie können, den Menschen zu sagen, Gott schaut für euch, wendet euch ein. Ninive kehrt um. 120'000 Menschen kehren um. Wie sehe ich, dass Ninive wirklich umgekehrt ist? Es ist nicht einfach, wie soll ich sagen, eine kurze Empfindung in Ninive, sondern man sieht an gewissen Vokabular an, dass sie wirklich umgekehrt sind. In Vers 5 heisst es, sie glaubten dem, was der Jona gesagt hat. Und hier wird ein hebräischer Ausdruck gebraucht, der ein hebräischer Ausdruck ist, den man sonst braucht, wenn das Volk Gottes an Gott geglaubt hat. Also er vermutet, sagt dem Volk, sie soll umkehren, weil er nicht irgendein Gott von der Bibel geglaubt hat. Und sie kehren um. Und für Ausdrücke, dass sie jetzt an Gott glauben, brauchen sie ein hebräisches Wort, das dem entspricht, was die Juden sonst normalerweise brauchen, wenn sie ausdrücken, sie glauben an Gott. Und zwar ist es ein Ausdruck dafür, sie kleben sich an Gott. Also wie wenn du einen Leim irgendwo hermachst, dass sie jetzt ihr Vertrauen völlig auf Gott setzen, dass sie kleben an dem Gott. Das drücken sie aus in Vers 5. Zweitens, wenn man die Umkehrliste, die der König gemacht hat und als Volk gemacht hat, beziehen sie sich nie auf Jona, sondern sie beziehen sich gern auf Gott selber. Der Jona spielt keine Rolle mehr. Er war nur ein Sprachrohr Gottes für den Augenblick. Was zu ihnen geredet hat, war Gottes Stimme selber. Und das ist das Zweite, was mir auch wichtig ist in der Erweckungszeit. Es geht nie um die Botschafter sind, nie um die etwas weitergeben, sondern immer um Gott selber. Und hier, wenn man die ganze Geschichte liest, sieht man, spielt der Jona eigentlich gar keine grosse Rolle. Er war einfach in dem Augenblick Sprachrohr Gottes gewesen, und Gott hat ihn benutzt und Gott hat durch ihn geredet und die Leute haben entdeckt, Gott redet zu mir selber. Und das Dritte, die Menschen aus Ninive sind wirklich angesprochen gewesen. Sie entschuldigen nichts, sie suchen keine Ausflucht, es ist keine Rechthaberei, sondern sie sind sie sehen sich als Sünder und sie brauchen Vergebung und akzeptieren das für sich. So sieht man, dass sie wirklich umgekehrt sind. Was sagt uns die Geschichte? Und mit dem möchte ich gerne abschließen. Das Erste und das Wichtigste, Gottes Liebe lässt sich nie aufhalten. Die lässt sich nicht aufhalten, wenn wir manchmal sein und uns verhalten wie der Jona. Der Jona musste einen Umweg machen nach Tarsis, im Bauch vom Fisch. Und dann redet Gott das zweite Mal zu und nimmt genau gleich, stellt nicht die genau gleiche Verantwortung. So ist Gott. Gott lässt sich nicht aufhalten durchs Versagen. Zweite, die Umkehr ist immer persönlich. Sehen wir hier ein Beispiel. Ein Beispiel vom König. Er hat sich ansprechen lassen. Er hat das, was der Jona gesagt hat, als Reden Gottes genommen und kehrt um. Mit dem ganzen Volk zusammen. Und das Dritte, Umkehr ist immer sichtbar. Wir haben manchmal so eine individuelle Sicht von Gott und ich. Hauptsache Gott und ich sind in der Ordnung. Das ist schon richtig. Gott und ich ist gut, wenn wir in der Ordnung sind. Aber es ist immer sichtbar. Das soll sichtbar sein in unserer Familie, sichtbar sein in unserer Umgebung. Umkehr ist immer sichtbar, dass etwas passiert ist. Und dann erzählen wir das den Leuten. Und das Vierte, der Jona hat aufgerufen dazu, deine Zukunft ist gefährdet. Corona ruft uns dazu auf, unsere Zukunft ist gefährdet. Die Antwort ist Gott selber. Und das ist für uns säkulare Menschen gar nicht so einfach, uns das einzugestehen. dass wir sehr wahrscheinlich von Gott abhängig sind. Ich habe diese Woche, als ich so genug hatte von Corona, mit dem schließe ich näher, so absolut genug gehabt, dass ich auf Müllen gefahren bin. Das ist Berner Oberland, wenn man Richtung Adelboden fährt. Und ich könnte nie in Müllen wohnen. Das ist schrecklich. Wenn du in Müllen wohnst, siehst du einfach 2.500, nein, nicht ganz, einfach auf eine Einsuche. Das ist einfach so ein stotziger Berg. Also wirklich sehr stotzig. Mit einem Freund zusammen bin ich mal auf der anderen Seite, den Hocker rauche. Ja, extrem Angst bekommen. 1.500 Treppenstufen führen dort durch. Und dann bin ich auf den Niesen und mitbekommen, einfach das Panorama, wenn du da oben bist, die Sicht auf die Berner Alpen und dann zu wissen, dass Gott grösser ist als Berge, dass er Hilfe gibt. Ich habe ein Video dazu gemacht und das ziehst du in allen meinen Kontakten, die ich habe, auf Facebook und auf WhatsApp verschickt, dem Generalsekretär, vom Regierungsrat, dem BAG, allen, die ich kennt habe, habe ich das geschickt. Dann ziehst du abends, habe ich ein Mail bekommen von der Direktorin, von einer von der Direktorin vom BAG, ganz herzlichen Dank für die mutmachende Botschaft. Die Menschen sehnen sich danach, dass Gott eingreift. In dieser Zeit. Geben wir das weiter. Das ist das Beste, was wir machen können. Ich möchte gerne beten. Ich möchte ganz herzlich danken, Vater im Himmel, dass wir einen Auftrag haben von dir. Und mit dem Auftrag, den wir bekommen haben, sei das unsere Lehrstelle, sei das der Ort, wo wir in die Schule gehen, sei das der Ort, wo wir daheim sind, in unserer Familie, dass wir wirklich dürfen wissen, dass mit dem Auftrag auch Kraft von dir kommt. Und ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, dass du uns den Aufbruch wie Ninive schenkst in der Schweiz, in Europa, in der ganzen Welt. Die Welt sehnt sich so nach Sicherheit zurzeit, nach Gesundheit. Und schlussendlich ist unsere Zukunft gefährdet, wenn wir die immer wieder ausschließen. Und ich möchte dich bitten, dass das Wissen reintröpfelt in unsere Gemeinden, aber auch in unsere Umgebung bei Menschen, die das nicht kennen. Braucht du Gemeinde, um den Auftrag weiterzugeben. Amen.